We're going to take a few moments and I'd like you to be seated. We're going to have an opportunity.
Ein Sprecher sagt, wir haben nun Gelegenheit, Derek einige Fragen zu stellen. Hat jemand eine Frage? Erste Frage. Wie sehen die Qualifikationen für die Braut Christi aus? Antwort von Derek. In Offenbarung 19, 7 bis 8 heißt es, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut oder seine Frau hat sich bereit gemacht. Die Qualifikation besteht darin, sich bereit zu machen. Es ist zu spät, sich bereit zu machen, wenn die Hochzeit da ist. Du musst bereit sein und du musst dich bereit machen. Das ist etwas, das Gott dir nicht abnimmt. Er wird dir helfen, doch tun musst du es. Es gibt zwei zentrale Qualifikationen. Die erste lesen wir hier in dieser Stelle. Und der Braut wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Du brauchst also ein Register an gerechten Taten. Du musst der Schrift in dem gehorchen, was sie dir Tag für Tag aufträgt. Die zweite Qualifikation besteht darin, dass die Braut heilig sein muss. Die Vorstellung von Heiligkeit ist der modernen Gemeinde verloren gegangen. Doch Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Sie unterscheidet ihn von allen anderen Kreaturen und Menschen. Er ist heilig. Das ist das einzige Wort, das im Buch Jesaja und in der Offenbarung dreimal verwendet wird, um Gott zu beschreiben. Die Seraphim um den Thron Gottes rufen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Deshalb muss die Braut heilig sein. Es gelang mir heute Morgen eigentlich nicht so recht, Heiligkeit so zu beschreiben, wie ich gerne gewollt hätte. Aber Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Wenn du Gott noch nie begegnet bist, weißt du auch nicht, was Heiligkeit ist. Man findet sie nur bei Gott und bei denen, die Gott kennen. Es ist kein religiöses Regelwerk, das sagt, tu dies, unterlass jenes. Heilig sein heißt, das Wesen Gottes in dir selbst zu haben. Und Heiligkeit ist schön. Heiligkeit ist geistliche Schönheit. Heiligkeit entfacht und fördert Anbetung. Wir beten Gott an, weil er heilig ist. Wenn wir der Heiligkeit Gottes noch nie begegnet sind, wissen wir auch nicht viel über Anbetung. Anbetung in der Bibel besteht nicht in erster Linie aus Worten. Anbetung ist eine Haltung. Den Kopf neigen, die Hände ausstrecken, die Hände heben, die Hände falten, sich verneigen, niederknien. Anbetung mit den Füßen ist Tanz. Der letzte Akt der Anbetung als Reaktion auf die Heiligkeit Gottes ist Niederfallen auf das Angesicht. Ich sagte neulich, dass es viele Gottesdienste gibt, die die Gemeinden als Anbetung bezeichnen, die jedoch eigentlich gar keine Anbetung sind. Die Menschen kommen rein, setzen sich, stehen auf, setzen sich, stehen auf, setzen sich, stehen auf und gehen nach Hause. Das ist keine Anbetung. In der Anbetung geht man mit seinem ganzen Körper auf Gott ein. Eine der schönsten Formen der Anbetung ist Tanz. Ich erzählte heute Morgen von einem jungen Mann, der aus einem ziemlich wilden Leben errettet wurde und dann sagte, ich habe nicht zu trinken aufgehört, ich habe nur die Marke gewechselt. Ich habe nicht zu tanzen aufgehört, ich habe nur den Saal gewechselt. Das ist das geistliche Leben, an das ich glaube. Ich bin von Geburt Brite. Und es heißt ja immer, die Briten seien steif und förmlich. Aber das gilt nicht für alle. Gott hat mich verändert. Ich liebe es, Gott anzubeten. Ich liebe es, völlig in der Gegenwart Gottes zu versinken. Anbetung besteht nicht in erster Linie aus Gesang. Anbetung ist eine Begegnung mit der Heiligkeit Gottes. Das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Weitere Fragen? Die nächste Frage. Die nächste Frage lautet: Ich habe Ihre Kassette gehört, in der Sie über die Regenzeiten in Israel sprechen. Glauben Sie, dass diese junge Generation, die jetzt aufsteht, für den großen Spätregen zubereitet wird, der kommen wird? Antwort: Ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Generation. Ich würde nicht sagen, dass sie dafür zubereitet wird. Aber ich sagte in Cleveland, dass der Spätregen das Land reinigt. Und nur der Spätregen des Heiligen Geistes wird dieses oder irgendein anderes Land reinigen. Die Religion allein wird das nicht schaffen. Es ist ein souveränes, übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube, das ist der Anfang. In Israel gibt es zweierlei Regen, den Frühregen im Herbst und den Spätregen im Frühling. Beide fördern die Ernte. Der Frühregen im Herbst weicht die Erde auf, damit das Land weiter bestellt werden kann. Der Spätregen lässt den gesäten Samen heranreifen. Wir waren vor 2 Jahren in Israel zur Zeit des Spätregens und das war alles andere als friedlich. Es gab heftige Gewitter und Überschwemmungen auf den Straßen. Wenn ihr für den Spätregen betet, dann müsst ihr auch auf so etwas vorbereitet sein. Vielleicht geschehen dann Dinge, die ihr nicht erwartet. Ich kann nicht genau sagen, wann es geschehen wird. Ich denke, es beginnt allmählich. Und ich hoffe, dass die jungen Leute dieser Generation daran Anteil haben werden. Ich denke, das hängt zum Teil von ihnen ab. Der Sprecher sagt, da dies eine Jugendveranstaltung ist, wollen wir vor allem Fragen von Jugendlichen hören. Meine spontane Definition eines Jugendlichen ist jemand unter 25. Nächste Frage. Die Frage lautet: Wie reagieren die Amerikaner Ihrer Meinung nach im Vergleich zu anderen Ländern auf das Evangelium? Antwort: Ich glaube, dass die Amerikaner sehr gut reagieren. Sie sind nicht sehr verkrampft, aber ich befürchte, dass ihre Reaktion manchmal etwas oberflächlich ist. Sie möchten, dass es ihnen gut geht, und wenn ihnen das Evangelium dabei hilft, dann sind sie dafür offen. Es gibt andere Nationen, in denen man sich Verfolgung, ja vielleicht dem Tod aussetzt, wenn man auf das Evangelium reagiert. Deshalb sieht die Reaktion dort ganz anders aus. Wir müssen das Leben als Christ sehr, sehr ernst nehmen. Das heißt nicht, dass man nicht auch Spaß dabei haben kann, aber die Reaktion verlangt viel von uns. In Amerika ist es ziemlich leicht, ein Christ zu sein, wenngleich nicht so leicht wie früher. Doch früher oder später wird jeder auf die Probe gestellt werden. Ruth sagt, als unsere Schwester aus Puerto Rico betete, gab mir der Herr ein Bild. Ich sah darin die christliche Jugend dieser Nation, vielleicht auch anderer Nationen, doch vor allem dieser Nation. Sie waren an ihren Händen zusammengebunden. Ich hatte den Eindruck, dass der Herr zu mir sagte, die jungen Leute sind durch den sozialen Druck, der von ihren Gleichaltrigen, von ihren Kameraden ausgeht, und sie sind durch den Zeitgeist gebunden. Es ist nicht leicht für sie, im Herrn Jesus wirklich frei zu sein. Ich glaube aber, dass der Herr mir eine Schriftstelle gab, die euch hilft. Es heißt in Hebräer 12,2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir müssen wegschauen von dem, was unsere Kameraden und Freunde wollen, was die Leute in der Welt von uns erwarten, und stattdessen auf Jesus schauen. Nächste Frage. Herr Prinz, was denken Sie von der Bibel her über das Miteinandergehen? Antwort von Derek: Um ehrlich zu sein, ich halte das Miteinandergehen für Zeitverschwendung. Ich bin das zweite Mal verheiratet. Meine erste Frau starb 1975. Ich hatte zwei glückliche und erfolgreiche Ehen. Ich bin mit keiner meiner Frauen vor der Ehe gegangen. Das Miteinandergehen führt meiner Beobachtung nach zu viel Kummer, Enttäuschungen und Frustrationen. Ich bin bereit, Gott und seinem Plan und Zeitplan zu vertrauen. Er wird dich zu dem Partner seiner Wahl für dich führen. Das funktioniert. Ich habe keine moralischen Bedenken gegen das Miteinandergehen. Ich halte es nur für einen törichten Zeitvertreib. Ruth sagte mir eben noch, ich solle euch von dem Buch Gott stiftet Ehen erzählen, das wir beide geschrieben haben. Darin wird beschrieben, wie Gott mir sowohl bei meiner ersten als auch bei meiner zweiten Ehe die Frau zeigte, die er für mich hatte. Ich bin eigentlich kein guter Menschenkenner, denn ich gehe immer davon aus, dass die Menschen sind wie ich, nämlich dass sie meinen, was sie sagen und sagen, was sie meinen. Doch viele Menschen sind anders und ich kann nicht hinter die Fassade blicken. Deshalb hat Gott es mir nie zugetraut, mir meine Frau selbst auszusuchen, und er hat in beiden Fällen eine wunderbare Wahl getroffen. Der Sprecher sagt, ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Derek und Ruth gerne möchten, dass ihr heute Abend hier auf dieser Konferenz ein Exemplar dieses Buchs Gott stiftet Ehen bekommt. Ihr bekommt hinten am Tisch eine Karte, die ihr ausfüllen könnt, und ihr bekommt Gott stiftet Ehen, die Waffe des Betens und Fastens und eine Kassette. Der Titel dieser Kassette ist, ist Ihnen bewusst, wie wertvoll Sie sind? Derek fügt noch hinzu, darf ich noch etwas dazu sagen? Ich denke, das größte Problem, das viele Menschen haben, besteht darin, dass ihnen nicht bewusst ist, wie wertvoll sie sind. Infolgedessen werfen sie sich selbst weg. Sie messen sich selbst keinen Wert bei. Sie verkaufen sich weit unter Preis. Ich denke, du kannst erst dann ein durch und durch erfolgreicher Christ sein, wenn du durch Gott erkannt hast, wie unendlich wertvoll und kostbar du bist. Vieles, was in den Schulen gelehrt wird, macht dies zunichte. Die ganze Abstammungslehre und diese törichten Dinge. Doch die Bibel sagt, Gott habe uns nach seinem Bild und ihm ähnlich geschaffen. Wir sind eine einzigartige Schöpfung. Nichts anderes wurde jemals so geschaffen wie du und wie ich. Wenn wir dies erkennen können, werden wir unser Leben nicht wegwerfen und uns nicht mit nutzlosen, nichtigen Dingen abgeben. Das hilft dir auch, ein gewisses Gefühl von Selbstbewusstsein, von Selbstwert zu haben. Ich sehe viele junge Menschen. Ich bin nun kein Experte zu diesem Thema, aber ich sehe viele junge Menschen in schlampiger Kleidung, ganz ohne Formen, ohne Stil. Wisst ihr, was mir das sagt? Sie haben kein Selbstwertgefühl. Wenn das auf dich zutrifft, dann denk mal drüber nach. Die nächste Frage lautet, was denken Sie persönlich über körperliche Manifestationen des Heiligen Geistes wie Lachen und Bellen, das man seit einiger Zeit erlebt? Antwort, ich würde Lachen und Bellen nicht in dieselbe Kategorie einreihen. Ich lachte, als ich errettet wurde. Ich wusste damals nichts über diese Dinge. Anfangs schluchzte und weinte ich eine halbe Stunde lang, mitten in der Nacht, in meiner Unterwäsche, auf dem Boden einer Stube in der Kaserne. Dann verwandelte sich mein Schluchzen in Lachen. So wurde ich errettet. Ich hatte keine Lehre oder Kenntnis über das Heil. Ich wusste nur, dass ich ein völlig anderer Mensch war, als ich am nächsten Morgen aufwachte. Doch dann eignete ich mir Kenntnisse an. Ein Christ braucht ein gewisses Wissen, aber das Leben als Christ beginnt nicht immer mit einer intellektuellen Erfahrung. Es gibt derzeit so viele Manifestationen, sie sind wirklich in gewisser Hinsicht ein Problem. Wenn man im Neuen Testament nachliest, sieht man, dass die übernatürlichen Manifestationen stets dazu dienen, das Wort Gottes zu bestätigen. Wenn also das Wort Gottes gesprochen wird und die Manifestationen kommen, kannst du ihnen vertrauen. Doch wenn die Menschen einfach nur die Manifestationen haben wollen, ohne eine gesunde Auslegung des Wortes, werden sie letztlich in die Irre gehen. Ich bin Menschen begegnet, die glauben, dass sie nie in die Irre gehen können. Aber sie werden getäuscht, denn Jesus sagte, wir könnten durchaus getäuscht werden. Das größte Einzelproblem unserer Generation ist Täuschung oder Verführung. Jesus warnt uns in seiner letzten Rede am Ölberg in Matthäus 24 in 21 Versen viermal vor Verführung. Und dabei sprach er zu seinen eigenen Jüngern, wenn die Apostel verführt werden konnten, dann auch du und ich. Die einzige Sicherheit ist eine gründliche Kenntnis der Bibel. Wenn etwas mit der Bibel übereinstimmt, ist es sicher. Wenn es die Bibel bestätigt, ist es sicher. Ich habe herrliche Manifestationen gesehen und ich liebe sie. Vor vielen Jahren, als ich Pastor in London war, wurde ein Mann auf souveräne Art und Weise von seiner Lahmheit geheilt und er warf seine Krücken weg, die Kraft Gottes kam herab und das ganze Gebäude wurde ungefähr eine halbe Stunde lang von der Kraft Gottes erschüttert. Das war wunderbar. Aber wir spekulieren nicht auf solche Dinge. Wir suchen vielmehr das Wort Gottes. Wir trachten danach, den Willen Jesu zu tun. Ich war in Afrika und führte an einem Ort einen Befreiungsgottesdienst durch und die Menschen benahmen sich wie Tiere, wie Löwen, Wildschweine oder Schlangen, alle möglichen Tiere. Sie hatten, wie ich es nenne, Tiergeister, also Dämonen, die Menschen dazu bringen, sich wie Tiere zu verhalten. Es gibt noch ein Buch, das wir euch nicht kostenlos geben können, aber wenn ihr ein wenig spart, könnt ihr es euch leisten. Sie werden Dämonen austreiben. Darin behandle ich unter anderem die Frage der Unterscheidung zwischen echten Manifestationen des Heiligen Geistes und dämonischen Manifestationen. In der katholischen Kirche gibt es ein lateinisches Sprichwort, das heißt Diabolus Simius Deo. Dei. Der Teufel ist der Nachäffer Gottes. Er äfft die Dinge, die der Heilige Geist tut, nach. Aber er macht sie aus einer anderen Kraft heraus. Und er zeitigt andere Resultate. Es gibt nur einen sicheren Weg der Unterscheidung, nämlich die Bibel kennen, studieren und anwenden. Die nächste Frage. Apropos Dämonen. Kann ein Christ von einem Dämon besessen sein? Antwort, gut, dass du fragst. Meine Antwort lautet ganz sicher nicht. Denn besessen sein heißt, im Besitz von jemandem zu sein. Ich glaube, dass ein aufrichtiger, wiedergeborener Christ, der wirklich danach strebt, für Jesus zu leben, nicht im Besitz des Teufels sein kann. Er gehört Gott. Aber es kann Bereiche in der Persönlichkeit dieses Menschen geben, wo nach wie vor Dämonen am Werk sind. In der englischen Sprache leiden wir unter einer Fehlübersetzung. Es ist die Rede davon, dass jemand von Dämonen oder Teufeln besessen ist. Doch vom Griechischen her lässt sich diese Übersetzung durch nichts rechtfertigen. Aber so steht es in der King James Bibel und das hat Millionen von englischsprachigen Christen verwirrt. Leider wird diese modernen Übersetzungen beibehalten, obwohl es biblisch unhaltbar ist. Das Ursprungswort, um das es hier geht, ist ein einziges griechisches Verb, das daimonizo heißt. Die exakte Übersetzung lautet dämonisiert. Ich glaube sehr wohl, dass ein Christ dämonisiert sein und Befreiung von Dämonen brauchen kann. Ich glaube nicht, dass ein Christ besessen sein kann, das heißt ein Eigentum Satans sein kann. Hier herrscht viel Verwirrung, die wir klären müssen, und genau das tue ich in meinem Buch. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass ich schon sah, wie hunderttausende Christen von Dämonen befreit wurden, aber sie waren nicht besessen. Nächste Frage. Auf der Konferenz sprachen Sie über dieses Thema. Es ging dabei um Heilung und Christen und Dämonen. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber ich glaube, Sie sagten, man kann nicht heilig leben, wenn man einen bösen Geist hat. Könnten Sie das bitte noch einmal erklären? Derek gibt folgende Antwort. Ich sagte damals, alle Dämonen sind unrein und unheilig. Wenn also in deinem Leben ein Dämon am Werk ist, was bei vielen, vielen, vielen Menschen der Fall ist, dann kannst du nicht ganz und gar heilig sein. Ich sprach über den Vers aus Obadja, in dem es heißt, aber auf dem Berg Zion wird Befreiung sein und dort wird Heiligkeit sein und das Volk Gottes wird seine Besitztümer in Besitz nehmen. Hier sehen wir eine Steigerung, einen Prozess. Zunächst Befreiung, dann Heiligkeit und dann nehmen wir unsere Besitztümer in Besitz. Die Gemeinde Jesu Christi unserer Zeit lebt nicht in ihren Besitztümern. Vergleicht sie doch mal mit dem Neuen Testament. Wir sind ganz anders als die Christen damals. Wir werden unsere Besitztümer nicht in Besitz nehmen, solange wir Dämonen gestatten, in unserem Leben zu tun, was sie wollen. Das heißt nicht, dass du verloren wärst, aber es heißt, dass du in gewisser Hinsicht eine Belastung für das Reich Gottes bist. Frage? Herr Prinz, was denken Sie über Musik, Fernsehen und Kino in unserer Zeit? Antwort: Ich schockiere euch, wenn ich sage, dass wir gar keinen Fernseher haben. Deshalb bin ich auch gar nicht auf dem Laufenden. Ich denke, Musik ist etwas Wunderbares, wenn sie die Wahrheit verkündigt und Jesus verherrlicht. Das begeistert mich. Doch ein Großteil der zeitgenössischen Musik, die ich höre, und das ist im Vergleich zu anderen Leuten wirklich nicht sehr viel, ist ziemlich ich-bezogen. Darin geht es darum, was Gott für mich tun kann und wie glücklich ich bin. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, dass schwere Zeiten eintreten werden, und er führt anschließend 18 moralische oder ethische Fehler auf. Die Menschen werden erstens sich selbst lieben, zweitens das Geld lieben und drittens das Vergnügen lieben. Damit lässt sich die heutige westliche Gesellschaft charakterisieren. Ich-Sucht, Liebe zum Geld und Liebe zum Vergnügen. Die Bibel sagt, die Liebe zum Geld sei die Wurzel allen Übels. Wenn Menschen das Geld lieben, öffnen sie damit allen anderen Übeln die Tür. Das ist eine Hauptursache für all die moralischen Probleme, die wir heute in der westlichen Welt haben, Verbrechen und dergleichen. Sie kommen von der Liebe zum Geld. Paulus sagt über solche Leute, wenn sie sich nicht durch die Kraft Gottes verändern lassen, dann verschwende keine Zeit mit ihnen. Die Bibel ist in gewisser Hinsicht ausgesprochen rücksichtslos. Der erste Schritt, um ein echter Christ zu werden, besteht darin, sich selbst zu verleugnen. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Du kannst Jesus nicht nachfolgen, wenn du dich nicht verleugnet und nicht dein Kreuz auf dich genommen hast. Du kannst ein Gemeindemitglied sein, aber kein Jünger. Es heißt, über 90% der Amerikaner glauben an Gott. Aber das reicht nicht. Auch der Teufel glaubt an Gott. Aber er lebt nicht für ihn. Habe ich damit die Frage beantwortet? Ich möchte eins unterstreichen. Die Wurzel unserer Probleme ist Ich-Sucht. Ich habe schon vielen Menschen gedient, die von Dämonen befreit wurden, und zu ihnen gesagt, wenn du frei bleiben willst, musst du dein Leben hingeben. Du kannst nicht weiterhin für dich selbst leben. Viele Menschen wollen ihre Probleme loswerden, aber sie wollen Gott nicht dienen. Doch auf diesen Handel geht Gott nicht ein. Ruth sagt, Derek sagte, wir haben keinen Fernseher. Das liegt daran, dass wir nichts durch unsere Augen und Ohren in uns hineinlassen wollen, was unsere Beziehung zu Jesus beschädigen oder behindern könnte. Mein Mann achtet sehr genau darauf, was er in seine Gedanken hineinlässt, denn er ist vor Gott dafür verantwortlich, die Wahrheiten aus dem Wort Gottes weiterzugeben, die er ihm anvertraut hat. Ich schätze es sehr an ihm, dass er so genau darüber wacht, was er in seinem Denken, in sein Denken hineinlässt. Ich lese dann die Zeitungen und erzähle ihm dann, was auf der Welt so geschieht. Denn er möchte sich nicht in so etwas verhaspeln. Ich sage das, weil bei euch jungen Leuten das Denken noch intakt ist. Und wenn ihr es mit Müll vollstopft, wird auch wieder Müll dabei herauskommen. Aber wenn ihr es mit dem Richtigen füllt, dann könnt ihr in den Fußstapfen meines Mannes gehen. Derek sagt noch, ich möchte klarstellen, dass wir nicht gegen das Fernsehen predigen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Für mich ist es kein Opfer, keinen Fernseher zu haben. Es wäre ein Opfer, einen zu haben. Nächste Frage. Sie sprachen über die Qualifikationen für die Braut Christi. Als junge Frau werde auch ich hoffentlich mal eine Braut werden. Wie kann ich mich geistlich auf meinen zukünftigen Ehemann vorbereiten? Mit demselben, womit ich mich auch auf Christus vorbereite? Antwort.
She said that someday she is going to be a bride, hopefully.
Der Sprecher wiederholt die Frage. Die Antwort von Derek lautet, am besten du füllst die Bestellkarte für dieses Buch aus. Denn darin schreibt Ruth in einem ganzen Kapitel darüber, wie sich eine Frau auf die Ehe vorbereitet. Auch ich erkläre in einem Kapitel, wie sich ein Mann auf die Ehe vorbereitet. Anstatt diese umfangreiche Frage hier zu beantworten, möchte ich dich gerne auf das Buch verweisen, zumal es ja umsonst ist. Der Sprecher erklärt hier noch einmal, dass auf dieser Konferenz Teilnehmer bis 25, in manchen Fällen auch bis 30 Jahren, dieses Buch kostenlos erhalten. Die nächste Frage lautet, ich bin neugierig, für wie wichtig halten Sie es, dass jemand, vor allem junge Menschen, einer Ortsgemeinde beitreten? Antwort. Eine gute Frage. Habt ihr sie alle gehört? Ich glaube, dass im Normalfall jeder Christ Teil einer Ortsgemeinde sein sollte. Es gibt Ausnahmen, auf die wir nicht näher eingehen müssen. Ruth und ich halten das für ausgesprochen wichtig. Wo wir wohnen, schließen wir uns einer Ortsgemeinde an. Und wir gehören wirklich dazu. Wenn wir auf Reisen gehen, betet die Leiterschaft der Gemeinde für uns und befiehlt uns dem Herrn an. Wenn wir zurückkommen, erstatten wir der Gemeinde einen Bericht. In Ausnahmefällen ist dies nicht möglich. Aber ich glaube, das Christenleben ist ein Gemeinschaftsleben und kein Leben für Einzelgänger. Es gehört immer Disziplin dazu, sich einer Ortsgemeinde anzuschließen. Dazu ein kleines Bild. Als David Goliath gegenübertrat, hatte er eine Schleuder. Er ging hinab zum Bach und suchte sich 5 glatte Steine. Warum wollte er glatte Steine? Weil glatte Steine gerade fliegen. Ein rauer Stein fliegt nicht so zuverlässig wie ein glatter. Warum ging er zum Bach? Weil man dort glatte Steine findet. Wodurch werden die Steine glatt? Durch das Wasser, das über sie hinwegfließt, und durch die Reibung mit den anderen Steinen. Und das ist die Ortsgemeinde. Das Wasser ist das Wort Gottes, aber auch die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die genauso komisch sind wie du, macht deine Ecken und Kanten glatt. Amen.
Yes, we have somebody's pointing. We have a,
right here. Nächste Frage.
How old are you?
7 years old.
Ein 7-jähriger Junge fragt,
do our ancestors have
haben unsere Vorfahren etwas mit unserem geistlichen Leben zu tun?
Good question. He said, can our ancestors have any impact on our spiritual life?
Derek antwortet, ja, auf jeden Fall. Ich möchte euch wieder auf ein Buch verweisen. Ich schrieb all diese Bücher, weil es sehr lange dauert, jedem Einzelnen diese Dinge im Detail zu erklären. Das Buch heißt Segen oder Fluch, Sie haben die Wahl. Eine der Hauptursachen für Schwierigkeiten im Leben eines Menschen sind Flüche, die aus früheren Familiengenerationen auf ihn gekommen sind. Es gibt kaum einen Menschen, auf dem kein Fluch liegt. Denn der Herr sagt in den 10 Geboten, wenn jemand andere Götter hat oder Götzen anbetet, wird ihn das Gericht bis in die 3. und 4. Generation heimsuchen. Zurückgerechnet sind das 4 Generationen vor dir, die das Gericht Gottes auf dein Leben bringen können. Rechnen wir nach. Du hast 2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern und 16 Ururgroßeltern, also insgesamt 30 Personen, deren Leben falls sie sich mit den falschen Dingen beschäftigt haben, noch heute auf dich Auswirkungen hat. Während dieser Konferenz kamen mindestens 3 Menschen zu mir, die mir mit Tränen in den Augen dankten, weil ihr Leben eine Veränderung erfuhr, als sie die Ursache ihrer Probleme identifizierten, nämlich ein Fluch durch Vorfahrenschuld. Du selbst trägst keine Schuld für das, was deine Vorfahren getan haben, aber möglicherweise leidest du unter den Auswirkungen. Deshalb solltest du herausfinden, wie du einen Fluch identifizieren kannst und dann, wie du davon frei werden kannst. Fast alle Christen glauben an den Segen, aber es ist inkonsequent, nur an den Segen zu glauben, aber nicht gleichzeitig auch an den Fluch, denn beide sind gleichermaßen real. Es gibt 7 Hinweise, die auf einen Fluch hindeuten. Ein Fluch ist wie ein dunkler Schatten aus der Vergangenheit, der auf deinem Leben liegt. Man könnte auch sagen, er hält den Sonnenschein des Segens Gottes von deinem Leben fern. Du siehst, wie die anderen Leute im Sonnenschein leben. Die Sonne scheint auf alle anderen, aber nicht auf dich. Du fragst dich, woran das wohl liegt. Vielleicht liegt eine dunkle Wolke oder ein Schatten aus der Vergangenheit auf dir. Ich stellte anhand meiner Erfahrungen eine Liste zusammen und verglich sie dann mit 5. Mose 28. Dieses Kapitel in der Bibel sollte jeder studieren, der mehr über Flüche wissen möchte. Die ersten 14 Verse führen Segnungen auf und die weiteren 54 Verse führen Flüche auf. Wenn du diese Verse gelesen hast, willst du sicherlich keinen Fluch mehr auf deinem Leben haben. Mose hat seine Liste, ich habe meine eigene, die Terminologie ist anders, aber der Inhalt ist dasselbe. Hier nun die 7 Hinweise auf einen Fluch. Erstens, geistiger und oder gefühlsmäßiger Zusammenbruch. Wenn ich sowas vorfinde, suche ich die Ursache meist in einem Fluch. Zweitens, wiederholte oder chronische Krankheiten, besonders wenn sie erblich sind. Ich sage das, weil sich Flüche über 4 Generationen fortsetzen. Drittens, Unfruchtbarkeit, wiederholte Fehlgeburten oder andere frauenspezifische Probleme. Ich würde sagen, dass Ruth und ich im Laufe der Jahre für Hunderte von Frauen für Befreiung von dieser Art Fluch gebetet haben. Viertens, das Scheitern von Ehen und Entfremdung in der Familie. Überall in unserem Land gehen Ehen in die Brüche und Familien gehen aufeinander los. Allgemein kann man sagen, dass dahinter meist ein Fluch steckt. Fünftens, andauernde finanzielle Not. Nun, jeder von uns hat mal nicht viel Geld. Doch wenn wir nie genug haben, wenn wir immer knapsen müssen, dann weist dies in der Regel auf einen Fluch hin. Sechstens, eine Neigung zu Unfällen. Wisst ihr, dass Versicherungsgesellschaften sich bei der Festlegung der Beiträge oft auch daran orientieren, ob jemand zu Unfällen neigt? Wenn sie der Meinung sind, dass du jemand bist, der über den Bordstein stolpert und sich sofort den Knöchel bricht, dann geht der Beitrag rauf. Diese Leute sind Realisten. Sie befassen sich mit Dingen, die real sind. Siebtens, eine lange Geschichte von Selbstmorden und unnatürlichen oder vorzeitigen Todesfällen. Wenn du Selbstmord begangen hast, bist du natürlich aus dem Rennen. Aber man sieht diese Muster in einer Familie. Ohne politische Untertöne möchte ich sagen, dass die Kennedy-Familie in den USA ein offensichtliches Beispiel hierfür ist. Eine Familie, deren Geschichte belegt, dass sie unter einem Fluch steht. Besorgt euch das Buch. Ihr werdet sehen, es lohnt sich. Derek sagt, ich werde nun konkret für euch beten, in Anbetracht der Möglichkeit, dass auf eurem Leben ein Fluch liegen könnte. Die einzige sichere Grundlage, um überhaupt Befreiung von einem Fluch zu erlangen, ist die Tatsache, dass Jesus am Kreuz zum Fluch für uns wurde. Es heißt, verflucht ist, der am Holz hängt, und Paulus weist in Galater 3 darauf hin, dass Jesus zum Fluch wurde. Alles, was er am Kreuz erlitt, litt er an unserer Stelle, damit wir befreit werden würden. Dann heißt es weiter, er sei zum Fluch geworden, damit wir den Segen Abrahams empfingen, den Gott in allen Dingen segnete. Und ich möchte nun konkret vor diesem Hintergrund für euch beten. Ich bete für euch auf der Grundlage eures Bekenntnisses. Ich werde euch in einem Gebet anleiten. Und in diesem Gebet bekennt ihr euren Glauben an Jesus, der euren Fluch trug. Wenn ihr das gesagt habt, werde ich Gott bitten, euch von den Flüchen zu befreien. Vielleicht geschieht das sofort, vielleicht geschieht das schrittweise über mehrere Male hinweg, aber ihr sollt erwarten, dass etwas geschieht. Sprecht mir bitte dieses Bekenntnis nach. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz zum Fluch geworden bist. Mit jedem Fluch, der je über mich kommen könnte, weil ich das Gesetz Gottes gebrochen habe. Aber jetzt wird mir deine Gerechtigkeit angerechnet. Und deshalb kann ich Befreiung vom Fluch für mich beanspruchen. Im Namen Jesu löse ich mich jetzt von jedem Fluch auf meinem Leben, woher auch immer er kommt. Ich vertraue darauf, Herr Jesus, dass du das jetzt für mich tust. Ich bete jetzt für euch alle. Vater im Himmel, du siehst all diese kostbaren Menschen, wie sie in deiner Gegenwart stehen und ihren Glauben an Jesus bekräftigen, der ihre Flüche trug. Wir schauen auf das Kreuz und wir sehen diese entstellte Gestalt, aus deren Wunden Blut tropft, mit geneigtem Haupt, aus der das Leben weicht. Und wir sehen, was ein Fluch ist. Wir danken dir, Vater, dass dies auf uns hätte kommen sollen, aber auf ihn kam, damit wir frei sein können. Und nun bete ich für all jene, die auf der Grundlage deines Wortes dieses Bekenntnis ausgesprochen haben. Herr Jesus, bitte wirke nun in ihrem Leben, damit jeder Fluch gebrochen wird und sie in den vollen Segen des Herrn eintreten können. Wir danken dir im Glauben dafür, im Namen Jesu. Und jeder sage Amen und preis dem Herrn.